Guten Tag, mein Name ist Ralf Brossert. Ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Aschaffenburg. Ab heute werde ich das noch ein paar Mal üben müssen. Vielen lieben herzlichen Dank für das Willkommen. Ich habe natürlich keinerlei Ahnung, was das überhaupt bedeutet, was das alles so mit sich bringt. Aber meine Frau und ich, wir sind heute Morgen herzlich gerne hier und freuen uns, dass auch unsere Tochter und Schwiegersohn mit aufgetaucht sind. Ja, es ist natürlich so eine Überlegung, womit fängt man denn an so einem Tag? Macht man ganz was Einfaches? Macht man was Kompliziertes, was Umfassendes, was Programmatisches, wo alles Weitere dann drauf aufbaut? Ich habe mich einfach mal an dem orientiert, was für diesen heutigen Sonntag so vorgeschlagen ist. Und im Zentrum steht da ein Bibelvers. Ich soll eine Minute warten. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich frage jetzt hier mal in die Runde, wer hat das schon mal gehört? Einfach Handzeichen. Es sieht so aus, die meisten haben das schon mal gehört. Das ist ja cool. Wo steht's? Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Wunderbar, klar erkannt. Die Punkte sind verteilt. Aber was verbindest du eigentlich mit diesem Ausspruch? Eine Sekunde nachdenken. Was schwingt da jetzt alles mit? Frag dich mal ganz persönlich, was empfinde ich denn jetzt, wenn ich das so höre? Welche der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Eine Möglichkeit, das bedeutet, ein richtiger Christ ist ständig unter Strom, oder? Der Geist Gottes treibt, da muss doch was passieren. Also möglichst vorm Frühstück, vielleicht in der Schlange beim Bäcker, gleich die erste Evangelisationsansprache halten und noch vorm Bezahlen mit dem Übergabegebet weitermachen. Natürlich, nachdem man, bevor man überhaupt aufgebrochen ist, schon mindestens anderthalb Stunden, sagen wir zwei, stille Zeit hatte, gründlich ein Buch in der Bibel durchgelesen und ganz lange intensiv gebetet, um dann beim Frühstück über irgendwelche seelsorglichen Angelegenheiten zu sprechen, oder? Welche der Geist Gottes treibt. Ja, immer Gas geben, immer was zu tun. Oder eine Variante, jeden Tag besondere Geisterfahrung. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also um dann wieder zurückzukehren in die Schlange beim Bäcker, gleich erstmal drei Heilungen durchgeführt, bis man dran kam, oder? Nachdem man morgens mit einem visionären Traum aufgewacht ist und dann beim Frühstück anfängt, diese Vision zu entfalten mit einem neuen Aufgabenprogramm. Diejenigen, die der Geist Gottes treibt, da muss doch jederzeit irgendwas kommen, eine besondere Führung, eine besondere Gabe, stille Zeit, nicht stille Zeit, sondern zwei Stunden Sprachengebet und so richtig aufgebaut. Die sind Gottes Kinder, oder? Ich weiß nicht, was dir vorhin alles eingefallen ist. Ich habe da zum Beispiel mal gehört, welche der Geist Gottes treibt, ja, bei denen ist alles perfekt. Da gibt es keine Missgeschicke, keine Irrtümer, keine Krankheiten, keine Unfälle, keine Probleme. Also, ehrlich gesagt, im Blick auf meine letzte Woche, von Montag bis eigentlich Freitag war ein IT-Experte vergeblich mit meinem Rechner beschäftigt. Im Urlaub eine Woche vorher habe ich mal eben mein Smartphone in die Pampa geworfen. Und wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, mit zwei Freunden, richtig schön. Ja, darf sowas passieren? Natürlich haben wir gebetet, wir sind zurückgefahren und haben danach gesucht, es nicht gefunden. Ich habe zu Hause in der ersten Nacht ganz intensiv davon geträumt. Ich habe dieses Klack gespürt, wo es runtergefallen sein könnte. Und dann bin ich prompt da nochmal hingefahren in die Prärie, habe mir einen Helfer mitgenommen. Vergeblich. Gott hat das so arrangiert, dass der Finder es erst am Sonntagmorgen finden sollte, wenige Schritte von da entfernt, wo ich gesucht habe. Und am Mittwoch hatte ich es dann wieder. Welche der Geist Gottes treibt, bei denen darf doch sowas nicht passieren, oder? Die wissen immer alles und alles klappt. Oh, es ist ein Vers aus dem Römerbrief. Und der Römerbrief, der ist wie alles in der Bibel echt speziell. Der ist vielleicht mit einem Turm mit vielen Geschossen zu vergleichen. Und wenn man mal genau hinschaut, Kapitel 8, das ist dann schon ein paar Etagen höher. Und um das richtig zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, was haben wir hier eigentlich? Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, die er gar nicht kennt, nur so einzelne, aber das sind schon ganz schön viele. Und er schreibt ihnen, was er grundsätzlich mal alles so glaubt. Und wie er das Evangelium von Jesus versteht. Und er tut das vor allen Dingen, um diese Gemeinde zu gewinnen, damit sie ihn weiterschicken in den Westen. Bis dahin hat er im Osten des Römischen Reiches schon tüchtig gewirbelt und dann will er weiter nach Spanien. Und damit die Gemeinde in Rom so ungefähr weiß, wo sie mit ihm dran sind, erklärt er ihnen mal alles von ganz von Anfang. Okay. Ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, das alles zu erklären, sondern ich werde mal den Zusammenhang dieser Verse vorlesen in einer verständlichen Übersetzung, nämlich der neuen evangelistischen. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, meine Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Welche der Geist Gottes leitet, treibt, die sind Gottes Kinder. Und das bringt zunächst mal mit sich eine neue Identität, die Haltung eines Sohnes. Wir gehen das Ganze jetzt Stück für Stück noch mal ein bisschen durch mit einer etwas wörtlicheren Übersetzung. Ich habe mal die Elberfelder ausgesucht. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Haltungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Die Handlungen des Leibes tötet. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Nun, wenn zwei dasselbe machen, ist das nicht dasselbe. Stellt euch mal vor, ein Mann macht eine Arbeit, sagen wir, er fegt die Straße vor einem Geschäft. Und stellt euch einen anderen Mann vor, der steht vor einem anderen Geschäft und fegt auch die Straße davor. Der erste ist ein Mitarbeiter dieser Firma. Der macht seinen Job. Vielleicht werden beide die Straße einigermaßen vernünftig fegen, weil die das schon mal gemacht haben. Aber es ist was anderes. Der eine denkt, hoffentlich ist gleich Feierabend. Der Alte kommt nicht gleich und hat noch was. Hoffentlich ist das gut genug und es kommt nicht wieder der und der und meckert und wie auch immer. Der andere Mann ist der Chef, der fegt vor seinem eigenen Laden. Der macht das mit einer anderen Einstellung. Das ist sein Geschäft. Er macht das nicht, um irgendwas abzuhaken und zu vervollständigen, eine Pflicht zu erfüllen, sondern er sorgt für seinen eigenen Laden. Das ist etwas anders. Es ist auch Arbeit, klar. Aber es ist aus einer anderen Motivation, aus einer anderen Haltung heraus. Unser Bibeltext spricht vom Fleisch. Damit ist weder Hackfleisch noch Kotelett gemeint, sondern die alte Natur, unsere ichhaften Begierden, die in uns stecken. Vorher hat der Apostel Paulus erklärt, lieber Mensch, egal wo du herkommst, deine Ausgangssituation ist für uns alle gleich. Du bist ein Feind Gottes. Ich gehöre zu den Menschen, die öfter darüber sprechen und ich sage das so locker. Aber ich habe einen Moment innegehalten und dann wurde ich gar nicht mehr locker. Meine alte Natur, mein eigentliches Wesen ist Feindschaft gegen Gott. Gott ist gut. Gott ist heilig. Und mit der Heiligkeit habe ich es gar nicht so. Gott ist Liebe. Das, was er unter Liebe versteht, ist mir eigentlich fremd. Gott ist gerecht. Ich habe geradezu eine Allergie gegen Gerechtigkeit. Gott ist gütig und barmherzig. Und mir fällt es so schwer, mich für Güte und Barmherzigkeit wirklich zu erwärmen. Ich bin Gottes Feind. Er ist treu und wahrhaftig. Und ich habe eine Abneigung gegen die Wahrheit. Das bedeutet Feind Gottes. Da komme ich her. Natürlich würde kaum ein Mensch das von sich selber sagen. Ein lieber Kollege war Gefängnisseelsorger. Seine Erkenntnis: Da sind viele Menschen rechtmäßig verurteilt, denen wurde schuldhaftes Verhalten nachgewiesen, sie sind da, aber fast alle sind in Wirklichkeit unschuldig, jedenfalls in ihrer eigenen Auffassung. Und wenn ich da säße, ich würde mich wahrscheinlich immer noch für gut halten. Feind Gottes. Gottes Gesetz in der Bibel zeigt mir, wer Gott ist. Ich habe neulich die Tage mal so ein bisschen drum geblättert und habe gedacht, meine Güte, Gott, wie ist dein Gesetz so gut und genial? Da steht zum Beispiel drin, wenn man was Verlorenes findet, soll man es nach Möglichkeit jemandem wiedergeben, dem es gehört. Und das hat bei mir einer gemacht. Und Gott hat das schon verordnet. Wie schön. Gottes Gesetz zeigt mir, wie gut Gott ist. Aber es zeigt mir auch, wer ich bin. Und es zeigt mir einen tiefen Graben, eine große Kluft zwischen dem, was ich vielleicht manchmal doch gerne wäre und dem, was ich sollte und was ich in Wirklichkeit bin. Dieses Gesetz kann mir das Gute zeigen, aber es ändert mich nicht. Bestenfalls, wenn ich jetzt fromm sein will und da Bock drauf habe, werde ich wie ein Sklave. Ich weiß, ich sollte und ich genüge dem nicht und ich laufe ständig mit einer gewissen Angst rum. Ich fürchte mich vor Strafe, ich habe Angst davor, erwischt zu werden und so weiter. Am Ende bleibt Furcht. Aber nun erklärt uns der Apostel, Gott hat uns zu Kindern Gottes gemacht, zu Söhnen. Auf einmal bin ich kein Sklave mehr, sondern Juniorchef. Ich fange an, mich damit zu identifizieren. Ich bin adoptiert. Das erklärt der Apostel Paulus hier den Römern. Die Rechte und Pflichten meiner alten Familie, meiner Herkunft, sind hinfällig. Die haben sich alle erledigt. Aber die Rechte und Pflichten der Neuen, die gelten jetzt für mich. Wolfgang Kraska hat das mal so ein bisschen drollig formuliert in Christsein heute. Wir kommen um das Tun des Guten nicht herum. Aber dieses Gute soll nun unser eigenes werden. Wir sollen uns mit dem identifizieren, was Gottes Anliegen ist. Jesus hat die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen erzählt. Der eine war abgehauen und hat sein vorzeitig eingefordertes Erbteil verjubelt, während der andere immer so schön lieb zu Hause geblieben ist. Und als der Jüngere zurückkommt und dann wieder eingesetzt wird als Sohn, da wird der Ältere stinkig und protestiert. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ich war immer artig und mir gibst du gar nichts und der kriegt gleich alles. Und der Vater muss ihm sagen, du Junge, alles was mein ist, ist doch dein. Du bist doch mein Sohn, du bist doch hier, das ist doch gut. Und dass dieser andere Sohn, dein Bruder zurückkommt, das ist genial, ich habe ihn wieder. Ihr seid doch meine Söhne. Welche der Geist Gottes treibt, die werden von innen verändert, um das Gute zu tun und von dem Alten, von dem Bösen zu lassen. Dahin bewegt der Geist Gottes zu einer inneren Freiheit und zu einer neuen Gemeinschaft. Der Vaterruf ertönt mit Gewissheit. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus hat uns den Vater gezeigt, aber nicht nur irgendwie von Weitem, sondern er hat uns in die Gemeinschaft mit dem Vater reingezogen. Mit derselben Liebe, mit der mein Vater mich liebt, liebe ich euch, sagt er uns. Wir können auch zu Jesus gar nicht kommen, ohne dass der Vater uns zieht. Das ist ein ganz geheimnisvolles, verborgenes Miteinander. Und wir können Abba, Vater, zu ihm sagen. Gott, dieser Allmächtige, den wir vorhin besungen und angebetet haben, der ist dein und mein Vater. Das ist doch kaum zu fassen. Im Neuen Testament wird dieser Originalton Abba aus dem Aramäischen immer wieder übernommen. So hat Jesus mit dem Vater gesprochen und seine Jünger eingeladen, so dürft ihr auch beten. Unser Vater im Himmel. Manche drehen das ein bisschen zu weit und machen aus dem Abba das Papilein. Aber wenn ich mir Jesus anschaue mit seiner Ehrfurcht, mit seiner Gemeinschaft mit dem Vater, ist das irgendwie anders. Gott der Vater bleibt Gott der Vater. So wie Jesus Gott der Sohn bleibt. Aber durch ihn werden wir zu Söhnen. Warum ist hier die ganze Zeit von Söhnen die Rede und nicht von den Töchtern? Sollten wir die Frauen lieber nach Hause schicken? Nein, es geht hier um die Sohnestellung, um das Erbe. Und da spielt es keine Rolle, ob wir Mann oder Frau sind. Es geht darum, dass wir diese besondere Gemeinschaft mit dem Vater haben und dass wir auf eine Weise bevollmächtigt sind, die vorher undenkbar war. Manche kriegen schon irgendwie so eine Gänsehaut, sobald sie Vater hören. Die einen, weil sie eine super positive Vatererinnerung, ein positives Vatererleben haben. Und bei manchen ist das leider nicht der Fall. Und das ist bei richtig vielen Menschen so, dass die Eltern, die einem eigentlich ins Leben helfen sollten, das Leben gleichzeitig verbaut und fürchterlich belastet haben. Manche mit guten Absichten, manche mit den besten Absichten. Und wer von uns Elternteil ist und vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten, weiß, wovon ich spreche. Manchmal ist gut gemeint das Gegenteil von gut. Unser Gott, der weiß das alles. Und Jesus hat das alles gekannt und für uns mit durchlitten. Und doch bleibt er dabei, Gott Vater zu nennen und uns genau dazu einzuladen. Wir können das nicht von uns aus. Wir können das nur durch den Heiligen Geist, wenn der Geist Gottes uns dazu treibt. Es ist ein Wunder, wenn wir Gott tatsächlich so anreden können. Und im Hebräerbrief Kapitel 12, da können wir das nachlesen, dass unsere irdischen Eltern, auch unser irdischer Vater uns, ja, nach dem, was ihm möglich war und was er für gut hielt, erzogen hat. Nur der himmlische Vater gibt uns das Beste. Unsere Eltern hatten ihre Verantwortung für uns auf Zeit. Und der Hebräerbrief sagt eigentlich eine kurze Zeit, wenn das eigentlich auch eine prägende Zeit war. Gott, unser Vater, ist es für immer und er hat es für immer. Er handelt an uns zu unserem Besten. Und die Überzeugung, dass wir Gottes Kinder sind, die bringt er in uns selber zu Wege. Dafür brauchen wir uns nicht auf den Kopf stellen oder irgendwie verkrampfen. Wir dürfen darauf warten. Und das ist auch nicht am Anfang des Christseins einmal erledigt. Das ist ein Prozess und das ist eine Entwicklung. Wenn der Geist Gottes dich treibt, kommst du dahin. Es ist auch ein neues Erbe. Wenn ihr aber Kinder seid, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ihr Lieben, das ist ja unausdenkbar. Welcher Verstand soll das auf die Reihe bringen? Du und ich, so wie wir sind, Wir sind Erben Gottes, Miterben mit dem Christus. Wir haben eine unglaubliche Würde, eine ewige Stellung. Und Gott selber verbirgt sich dafür. Jesus hat dafür bis zum Tod gekämpft, um uns das zu erwirken. Und jetzt ist das eine Realität, die können wir nicht sehen, die können wir nicht fühlen, die können wir nicht anfassen, die ist einfach da. Wir können es nur hören und es langsam, aber sicher bei uns durchsickern lassen. Dafür müssen wir es immer wieder mal hören und uns klar machen. Damit ist auch etwas verbunden, was uns von allen Menschen in der Welt unterscheidet, nämlich das Leiden um Christi willen, in der Verbundenheit mit ihm. Das ist hier keine neue Bedingung, bloß nicht, nach dem Motto, nur wenn du leidest, dann wirst du. Sondern weil das bei dir so ist, dass du ein Kind Gottes geworden bist, wird das damit zugehören. Nicht alle Christen werden den Löwen vorgeworfen, ist auch klar. Aber es gibt ein Leiden um Christi willen, das jeder Christ, jede Christin kennt. Da ist der Hass der Menschen auf Gott, und der ist übernatürlich, und der erreicht die Christen auch. Jesus hat das ganz klar gesagt, ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Er hat gesagt, was mir passiert ist, wird euch auch passieren. Das werdet ihr genauso auch erleben. Sie werden dankbar sein und sie werden euch hassen. Sie werden euch lieben, wie sie mich geliebt haben. Aber auch genauso gegen euch aufgebracht sein. Und das kann man manchmal nicht verstehen. Da heilt Jesus einen Menschen mitten im Gottesdienst. Und sie hatten schon drauf gelauert. Na, wird er am Sabbat irgendwas Verkehrtes machen? Und dann ist das so eine wunderbare, eine liebevolle Handlung. Und das ist für alles sichtbar. Der hat da nicht ein bisschen Salbe genommen oder so. Hier hat Gott handgreiflich eingegriffen. Und dann gehen sie raus und besprechen sich, wie bringen wir ihn um? Das kriegt man doch nicht in den Kopf, oder? Daneben gibt es auch ein Leiden an der Trennung und an der Fremdheit. Wenn du zum Glauben kommst an Jesus und wenn Gott dir alles wird, dann werden liebste Menschen dich in diesem einen Punkt nicht verstehen. Und das wird immer mal pieken. Du wirst das auf die eine oder andere Weise immer mal merken. Wir mögen uns, wir verstehen uns. Mit dem könnte ich Pferde stehlen, aber in diesem einen Punkt bleiben wir uns fremd. Es gibt auch ein Leiden an der Auseinandersetzung mit sich selbst. Ganz ehrlich, manchmal bin ich dann doch relativ zufrieden mit mir selber. All diese Dinge, die ich eingangs gesagt habe von der alten Natur und der Feindschaft gegen Gott, die trotzdem immer noch da ist und nie zu Ende geht, die kriege ich manchmal ganz gut verpackt und bin doch relativ zufrieden. Aber wenn ich dann mal wieder erschüttert werde, wenn mich der Geist Gottes auch mal wieder auf etwas stößt, dann ist da auch ein Leiden dran. Menschen ohne Gott kennen das gar nicht. Es gibt ein Leiden mit dem Christus, auch mit seinem Leib. Uns geht es relativ gut, so vergleichsweise. Ne? Andere haben nicht genug zu essen, weil sie an Jesus glauben oder sind im Gefängnis, in Folter, in allen möglichen Schwierigkeiten. Es gibt ein Leiden, auch ein Mitleiden des Christus an den Verirrten. Ich kann mich ja auch hinsetzen und sehr zufrieden mit mir sein. Man merkt schon, das habe ich so eine Neigung, ne? Zufrieden. Aber es gibt Menschen, die glauben ehrlich an Jesus und drehen lehrmäßig ab. Das kann mich doch nicht kalt lassen. Es gibt viele Menschen, die werden auf einen Irrweg geleitet. Ich kann zwar sagen, wir sind die freie evangelische Gemeinde, wir machen alles ganz toll und ich erst recht, klar. Nee, es gibt auch ein Leiden daran. Mal abgesehen von den persönlichen Enttäuschungen, die man ja auch erleben kann und die man eben als Christ, als Teil des Leibes Christi erlebt. Jesus hat für uns gekämpft und auch an seinen Jüngern gelitten. Der Apostel Paulus hat es gleich am Anfang seiner Bekehrung gesagt bekommen. Gott wird dir zeigen, wie viel du zu leiden hast um seines Namens willen. Es wird uns begleiten. Aber nichtsdestoweniger, es ändert nichts daran, dass wir Kinder Gottes sind. Adoptierte in dieser vollmächtigen Sohnschaft, in diesem Vertrauensverhältnis und auch im Blick auf dieses ewige Erbe, das auf uns wartet. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, die bleiben das auch, unabhängig von dem, was sie alles so erleben, was sie gerade fühlen. Ich möchte auf diese Weise ermutigen, und diese Größe anzuschauen dessen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ich möchte dazu ermutigen, Gott die Ehre zu geben über dem, was er durch Jesus an uns getan hat. Und vielleicht bei all dem, was ich jetzt im Laufe der Zeit hier so erzählt habe, gibt es Dinge, wo du sagst, ups, da habe ich was aus dem Auge verloren oder bin ich aus der Bahn geraten, da bin ich innerlich gar nicht in der Spur. Da lasst ihr hier und heute von Gott einfach zurechthelfen. Ich bin jetzt einfach mal eine Weile still und dann beten wir zusammen.